Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, dem Lagerfeuer für die Heldinnen und Helden des Alltags. Für dich. Setz dich zu uns. Schenke deinem Herzen eine Ruhepause und deiner Seele Weite. Lass dich inspirieren und dann geh zurück in deinen Alltag und feiere dein Leben, denn du bist eine Heldin, ein Held, jeden Tag aufs Neue. Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Das ist der Podcast der Heldinnen und Helden des Lebens. Und damit wir wirklich richtig gesund und mental stark durchs Leben gehen können, brauchen wir unseren Atem. Wir brauchen die bewusste Verbindung zu unserem Atem. Und heute habe ich jemanden bei uns am Lagerfeuer sitzen, der sich wirklich damit auskennt. Und das ist Timo Niesner. Timo ist Atemtrainer. Er bietet auch Ausbildungen an für Atmung und er ist Podcaster und er ist Autor seit neuestem. Es ist nämlich ein Buch erschienen von dir, Timo, gerade letzte Woche, glaube ich. Und da geht es eben um die Kraft des Atmens für unser Leben. Und Timo ist auch Business Coach und ich hatte dich ja gefragt, wie kann ich dich vorstellen? Und du sagtest, du, je nachdem, worüber wir sprechen, ich kann vieles sein. Das fand ich sehr toll. Und unser Gespräch führt uns, und darauf dürft ihr euch freuen, liebe Menschen, zum Atmen und was das für ein Geschenk ist, wenn wir verstehen, wie unser Atem funktioniert. Timo, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Es ist toll, dass du da bist. Ich freue mich total.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Katrin. Schön, hier zu sein bei dir am Lagerfeuer.
Dankeschön. Ja, ich habe dir gerade in unserem Vorgespräch kurz gesagt, ich habe einige Atemreisen mit dir schon machen dürfen und ich liebe deine Stimme so sehr. Ich finde, du trägst einen durch diese Sessions und das, was Atem ja macht, ist, dass wir unser Nervensystem in einen bestimmten Zustand bringen und deine Stimme unterstützt es total. Und auch diese Musik, die du dann auswählst, ich finde, das ist so ein Riesengeschenk. Also danke dafür.
Ja, danke. Danke dir. Ich meine, danke, dass du das auch mit annimmst und dass du mir diese Blumen überreichst. Nehme ich sehr gerne an.
Riesenstrauß. Timo, wie bist du zum Atmen gekommen, also das zu deinem Thema zu machen? Erzähl mal.
Ich bin auf diese Welt gekommen und habe meine Lunge mit Luft gefüllt. Das war der erste Schritt. Ich habe angefangen, selbst zu leben und mich abzunabeln von meiner Mutter. Also das war der erste Schritt, glaube ich, bei uns allen. Sonst würden wir, glaube ich, nicht zuhören können, dass das der erste Schritt ist, um ja auf eigenen Beinen vielleicht auch zu stehen. Auch wenn wir noch nicht stehen können, ist die Atmung so der erste Schritt. Aber darauf hat mir, glaube ich, diese Frage auch nicht abgezielt, sondern es geht eher darum, wie ich den Zugang dazu gefunden habe. Ja, es gibt da viele, viele verschiedene Wege. Begleitet hat mich die Atmung natürlich schon sehr, sehr lange. Erste Bilder, die ich als Kind gemalt habe, war Timo im oder unter Wasser. Das heißt, dieses Luftanhalten war für mich schon ein ganz, ganz großer Punkt, um mich zu verbinden mit dem Element, mit dem ich mich am meisten verbunden fühle. Und das ist das Wasser, das Meer, ob salzig oder auch süß. Auch in den Seen fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und das ist einfach so für mich der erste Schritt gewesen, wirklich von klein auf. Natürlich nicht so professionell, wie ich es natürlich auch heute schon mache oder heute dann mache. Einmal mit dem Buch Freiatmen. Natürlich jetzt nochmal so ein kleines Krönchen aufgesetzt, um das auch nochmal in der Hand zu halten, die Leute damit abzuholen. Aber an sich ging es eigentlich für mich schon vor über 20 Jahren los bei der Optimierung meiner Atmung, um weniger Luft zu verbrauchen beim Gerätetauchen. Ja, dann natürlich auch eine Optimierung. Ich habe unter anderem Sportökonomie studiert, auch diesen sportlichen Aspekt zu integrieren. Da lief es eher unterbewusst. Aber übers Tauchen, übers primäre Gerätetauchen bin ich eigentlich erst in diesem Bereich mit Atemtechniken gekommen, um zu merken, ich verbrauche viel zu viel Luft. Und ich bin natürlich auch kein kleines Menschlein. Bin fast 2 Meter und über 100 Kilo. Das heißt, ich brauche natürlich auch viel Energie, damit dieses große System funktionieren kann. Und momentan verbrauche ich so viel Luft wie meine Freundin mit 60 Kilo, wenn wir am Tauchen sind, was viele Aha-Momente hervorruft oder auch Unglauben. Aber es ist möglich, einfach mit der aktiven Auseinandersetzung mit sich selbst, seinen mentalen Themen und der Atmung sich sehr, sehr gut regulieren zu können und auch sehr best, also für mich besser genießen zu können in solchen Phasen. Und übers Gerätetauchen bin ich natürlich auch zum Notauchen gekommen. Und das ist so mein zentraler Sport, mit dem ich dann arbeite, den ich aber auch nicht nur als Sport sehe, sondern als Möglichkeit der persönlichen Entwicklung, der persönlichen Reife, des sich anschauen, was bei mir mental gerade Widerstände auslöst, ein Verbinden mit der Umwelt, Verbindung mit mir selbst. Also es ist eher für mich der Weg, auf den mich das Apnoe-Tauchen gebracht hat, was mich immer noch so catcht und was ich einfach immer noch gerne mache.
Ja. Und dein Podcast heißt ja auch Atempause. Und
genau, der heißt Atempause.
Genau. Und dieses Wunder des Atmens ist ja eben, wie ich gerade schon sagte, dass wir unser Nervensystem in einen bestimmten Zustand bringen. Und dann geht es ja auch immer wieder darum, so diese Atempause herzustellen. Wirklich diese, so für mich ist das, wir drücken wirklich so eine Pausetaste im Leben, wenn wir aufhören zu atmen und wenn wir uns in diesen Zustand, den man gar nicht beschreiben kann, wenn man den noch nicht erlebt hat, bringen, dann hört auf einmal in gewisser Weise, und sag mir, ob du das auch so siehst, das Leben, nein, es hört nicht auf, sondern es wird, also irgendwie doch, es hört ein bisschen auf und es wird aber gleichzeitig intensiver. Und dann kommen so die ganzen Themen, das hast du gerade ja auch gesagt, unseres Unterbewusstseins auch hoch. Ne? Auf einmal darf sich da was zeigen. Wie siehst du das, Timo?
Es ist sehr facettenreich. Also Atempause kann natürlich auch bedeuten, das möchte ich nicht, weil mir zu intensiv, ich möchte nicht in mich hineinschauen. Auch das kommt mit dieser Atempause zustande. Viele Menschen glauben auch, dass wir eher hochintensive Atemsessions benötigen, um einen Zugriff auf unser Unterbewusstsein zu bekommen. Das würde ich erstmal vehement ablehnen. Das gibt einen Zugang, ja. Aber auch diese Atempausen, also auch längere Phasen des Luftanhaltens, bringen uns noch viel härter an diesen Punkt, weil wir eben uns mental mehr mit unseren körperlichen Reaktionen auseinandersetzen dürfen. Auch mit Reaktionen, die wir vielleicht bisher als Angst bewerten würden. Ja. Und diese aktive Auseinandersetzung gibt uns die Möglichkeit, eine andere Verbindung zu unseren eigenen Emotionen auch zu schaffen. Ja. Also Verbindung heißt auch, sie zu sehen, damit aktiv zu haushalten, zu reflektieren, Dinge zu integrieren, die einfach da sind. Ich hatte gestern ein ganz, ganz tolles Interview mit dem Stern zu dem Thema. Und da ging es dann auch darum, was passiert denn in so einer Phase des Luftanhaltens? Und es geht eben darum, dass ich von der Außensicht in die Innensicht komme und eben in dieser Innensicht ganz viele Themen in mir aufkommen können, die ich ja nicht sehen möchte. Und deshalb versuche, mich durch das Äußere zu betäuben, ob das jetzt Medien sind oder Drogen, Alkohol, Nikotin, Koffein, whatever, sind ja oftmals einfach Dinge, die mich dämpfen in der eigenen Wahrnehmung und mich wegnehmen von dem, wo ich vielleicht eigentlich sein sollte, und zwar bei mir.
Ja.
Und durch diese Atempause komme ich dann aber wieder ganz direkt zu mir, bin ganz nah bei mir. Und da haben natürlich andere Leute auch großen Respekt, bis hin natürlich auch zur Angst, sich eben nicht mehr vor sich verstecken zu können.
Ja, genau, ja. Du, wie siehst du das denn? Menschen, die in Traumatherapie sind, würdest du da Atemsessions empfehlen? Und wenn ja, welche?
Also empfehlen würde ich sie schon mal nicht. Nicht primär. Ich würde nicht sagen, ah cool, du hast ein Trauma, damit arbeitest du und jetzt machen wir nochmal eine Atemsession, weil gerade auch hochintensive Atemsessions können sehr viel aufwirbeln.
Ja.
Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn jemand in der Traumatherapie ist oder auch hin zu Depressionen, Burnout-Geschichten, kann natürlich sein, dass sie auch mit Psychopharmaka eingestellt sind und die Atmung oftmals den Prozess, den diese Psychopharmaka unterstützen sollten, zum Beispiel eher zur Ruhe zu kommen oder auch vielleicht eine emotionale Öffnung, dem können wir damit entgegenwirken. Und das kann kontraproduktiv sein. In der richtigen Dosierung mit einer Absprache des Therapeuten oder auch einer Begleitung, einer therapeutischen Begleitung, können bestimmte Atemsessions sicherlich auch unterstützend sein. Hier würde ich aber vorsichtig sein und das auch in einer engen Absprache nochmal mit dem Therapeuten machen.
Ja, super. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Und das zeigt ja auch schon, was das für ein machtvolles Instrument ist, unser Atem oder eben solche Atemsessions.
Ja. Also kommt natürlich auch darauf an, welche ich mache, wie ich es mache, wie ich sie aufbaue. Ich habe natürlich in den letzten Jahren extrem viel erleben dürfen und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch die Reise anderer Menschen begleiten durfte. Und das ist echt wirklich großartig. Und also wenn ich jetzt darüber spreche, denken die Leute vielleicht an Blumen und schön und toll und wir haben gelacht. Nee, es ist exakt das Gegenteil. Es wird geschrien, es ist krass, krasse Aggression, die da hochkommen. Es wird geweint, es wird getrauert. Es ist sehr, sehr kraftvoll. Und was daran so schön ist, ist, dass dieses Kraftvolle auch gleichzeitig eine Leichtigkeit in sich hat, wenn dieses Kraftvolle einen Kanal hat und abfallen darf und sich mal zeigen darf und fließen darf. Und was dann daraus entsteht, ist eben das Schöne.
Ja, genau, ja. Da würde ich gerne das so ans Lagerfeuer auch geben. Und ich spreche hier im Podcast auch sehr häufig davon, was es in uns auslöst, in unserem Körper, wie eng wir werden, wenn wir ständig damit beschäftigt sind, unsere Emotionen zu unterdrücken. Und auf der anderen Seite eben so, was du beschreibst, genau das ist es. Wenn wir dann einen Weg finden, uns unseren Emotionen zuzuwenden und die auch endlich mal sein dürfen, was da in uns für eine Freiheit entstehen kann. So schön, wie du das beschrieben hast gerade.
Ich glaube, wir müssen aber trotzdem auch noch immer sagen, das hört sich oftmals immer an, diesen, ja, Emotionen fließen lassen und lass es raus und so.
Ja.
Das ist schon okay. Aber wir müssen natürlich auch immer uns den Kontext dessen anschauen. Es gibt einen Grund, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie wir mit anderen Menschen in sozialen Beziehungen leben. Und dann ist es natürlich auch nicht adäquat, jedes Mal auszurasten, wenn man jetzt einfach eine starke Emotion verspürt. Und dann ist die auch oftmals auf eine Situation oder Person bezogen, obwohl wir sie in uns drin haben. Dieses Thema Projektion ist sehr, sehr groß oder Interpretation. Und es geht, glaube ich, eher darum, für sich selbst Ruhe, Oasen, Atempausen zu schaffen, in denen wir uns erlauben, diese Emotion fließen zu lassen. Zum Beispiel für
Absolut.
mich eine morgige Atemsession, in der ich dann einfach sage, ich arbeite heute explorativ mit meiner Atmung, guck, was kommt, und dann fließen mir auch mal die Tränen und gleichzeitig lächle ich darüber, weil ich eben merke, wow, es war mal wieder Zeit, dass ich mich so aktiv mit mir beschäftige, mir diese Zeit schenke. Und es ist natürlich auch klar, dass da auch viele, viele Hemmungen in uns drin sind, mit denen wir arbeiten dürfen, weil ich gehe jetzt nicht hier zum Wecker und denke mir, die Person regt mich auf oder irgendwas zipft mich an und dann lasse ich mal einen Schrei los und schlag mal gegen die Wand. So, das ist natürlich nicht sozialverträglich, das ist klar. Ja? Also dementsprechend ist auch eine Hemmung etwas, was auch gut sein kann in diesem Moment, um präsent zu sein, auch bei uns zu sein und auch zu merken, da ist gerade was. Und ich glaube auch, das, was du auch damit gemeint hast, Katrin, war, dass wir damit so haushalten können, dass wir uns eine Möglichkeit geben, das auszuleben. Das kann natürlich auch in einem sehr engen familiären Kontext sein, dass ich eben dann auch mal einen Schrei loslasse oder ins Kissen schrei oder mal auf irgendwas draufhaue und sag, puh, das hat jetzt gut getan, war gar nicht gegen dich gerichtet, das musste einfach gerade aus mir raus. Und dann auch jemand zu haben, der sagt, ja, cool, passt, ist in Ordnung. Oder der berüchtigte Boxsack, den wir, den viele Leute einfach für sich haben und sagen, ich musste einfach mal, ich musste mal draufhauen. Das sind jetzt natürlich sehr extrovertive, geladene Emotionen, sage ich mal. Es gibt ja auch introvertierte Themen, die in mir aufkommen, diese aktive Auseinandersetzung mit mir selbst oder auch Momente der Trauer, des nicht gesehen werden, das Gefühl zu haben, nicht geliebt zu werden. Das sind ja grundlegende Themen. Wenn ich die schon anspreche, dann hören wahrscheinlich die meisten erstmal auf und sagen, ah ja, ich fühle mich auch manchmal nicht gewertschätzt oder respektiert oder ich habe das Gefühl, dass ich nicht geliebt werde. Und das sind alles diese Themen, die aufkommen. Und es ist okay. Es ist okay, dass sie da sind. Und der Aspekt des Ganzen darf ja auch die Entwicklung dorthin sein, zu sagen, wer muss mich wertschätzen? Wer muss mich respektieren? Wer muss mich lieben, damit ich mich geliebt fühle? Und sich mit der Frage vielleicht mal zu beschäftigen.
Ja, lass uns da mal 2 Sekunden Pause machen, dann können die Menschen, die uns zuhören, da mal kurz reinspüren. Genau, ja, wer muss mich eigentlich lieben? Ja, das ist schön, ja, genau. Ja, und genau darum geht es mir eben auch, dass wir den Menschen Räume bieten, in denen die Emotionen sein dürfen. Und dass wir uns klar machen, dass die Emotionen in den meisten Fällen ganz alt sind und dass die entstanden sind in einer Phase zwischen 0 und 7 Jahren, wo wir hilflos waren. Und wenn die jetzt angestoßen werden, zum Beispiel beim Bäcker in der Schlange, wie du gerade sagtest, dann ist das häufig was ganz, ganz Altes, was da in uns anspringt. Und
Oder
dafür brauchen wir eben diese Räume.
Oder auch ein Thema, was gar nicht das unsere ist. Das kann man auch dazu sagen. Wir können über diesen Zeitraum sogar noch hinausgehen. Es gibt ja auch Themen, die uns mitgegeben werden, die nicht zu uns gehören, die dann getriggert werden, die wir sehen, die wir spüren, und sich damit auch aktiv auseinanderzusetzen. Und da ist eben die Atmung auch ein ganz, ganz tolles Tool, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und vielleicht auch einfach zu sehen, zu realisieren, auch zu fühlen. Aha, da habe ich etwas übernommen, was ja aber eigentlich gar nicht das meine ist.
Ja.
Ja. Und auch damit ist so eine Erkenntnis, so ein, ich hatte da ganz, ganz krasse Schlüsselmomente bei mir im Leben, wo das aufkam und wo ich dann gemerkt habe, boah, Wahnsinn, da zersplittert gerade eine komplette Welt, weil ich alles darauf aufgebaut habe, weil ich dachte, das ist meine Erwartung an mich, das war sie gar nicht.
Ja, wow, genau, ja. Ich war am letzten Wochenende in einer Schwitzhütte zum ersten Mal in meinem Leben, und ich sag dir, da sind auch solche Prozesse in Gang gekommen. Da war diese absolute Hingabe, die Aufgabe, das einfach auf dem Boden liegen, und ein Teil von mir ist gestorben. Und als ich dann wieder auferstanden war, und das ist ja das, was beim Atmen auch passieren kann, wenn wir in solche Sessions gehen, dann war das, dann war auf einmal, kam diese Erkenntnis, die schoss in mich rein, das hat mit mir gar nichts zu tun, das ist uralt, das ist wirklich transgenerational, dieser Schmerz, den ich gerade gespürt habe. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, ich hatte einen Teil meines Lebens darauf aufgebaut. Und jetzt darf sich so viel wieder zusammensetzen, und das ist so eine unfassbare Befreiung. Und ich erlebe das ja auch immer wieder, ich biete ja auch systemische Aufstellungen an, und diese Aha-Momente, wenn die Menschen sehen, das ist gar nicht mein Thema.
Aber auch diese Lehre, auch dieser Respekt und die Angst davor, dass das entsteht, was du gerade beschreibst, du kannst es sehr, sehr positiv für dich nehmen, umsetzen und was daraus für dich rausziehen. Für andere Menschen ist das, wow, da entsteht eine Lehre, das kann ja nicht sein, weil ich habe ja alles darauf aufgebaut. Oder wie gehe ich denn mit dieser Lehre um, weil ich habe ja mein Leben lang daran gearbeitet, diese zu füllen, entweder mit Beschäftigung, Ablenkung oder auch anderen Themen für mich.
Ja.
Und diese Leere zu schätzen zu wissen, denn nur wo Raum ist, kann Neues entstehen. Ansonsten sind wir einfach gefüllt mit Dingen, die schon waren. Ja, und eben auch Themen, die wir mitnehmen, obwohl sie nicht die unseren sind. Und dann ist die Frage, wer hat mir beigebracht, mit dieser Leere umzugehen, mit diesem neuen Raum umzugehen? Und möchte ich aktiv diesen neuen Raum für mich schaffen, oder wird er für mich geschafft und ich möchte das eigentlich gar nicht? Also es ist die Frage dessen, wie komme ich eigentlich dorthin und bin ich dazu bereit oder nicht?
Ja, das ist schön. Genau, ja. Und da eigentlich, darunter liegt ja schon diese Offensichtlichkeit, dass wir ab und zu eine wirklich gute Begleitung brauchen, weil manches können wir uns gar nicht geben. Ne, so dieses...
Absolut, absolut, ja. Also ich habe ja auch immer verschiedene Lehrer und Coaches, mit denen ich arbeite, da bin ich total dankbar. Auch wenn ich in Seminare zu einem meiner Lehrer gehe, dann sage ich bin hier, weil ich lernen möchte. Ich möchte nicht lehren, ich möchte lernen. Lass mich bitte Schüler sein. Und auch wenn andere dann zu mir kommen und sagen, ja Timo, kannst du mir mal hier einen Tipp und da, sage ich, gerne am Ende. Aber jetzt bin ich Schüler und dafür bin ich hier. Das heißt, auch diese Atempause, du hast es in der Vorstellung so schön gesagt, in welche Rolle ich schlüpfen möchte, entscheide ich ja auch selbst. Was möchte ich sein und was möchte ich gerade nach vorne rücken? Wenn du dich fragst, wer bist du, ist eher die Frage, welche Rolle möchte ich gerade einnehmen? Ja, oder wer möchte ich sein, um daran zu arbeiten? Und in solchen Momenten möchte ich Schüler sein, weil ich kein Lehrer sein kann, wenn ich aufhöre zu lernen.
Ja, genau. Genau. Ja. Schön. Das ist ganz schön. Und ich merke, ich hab das selten in Podcast-Gesprächen zwischen uns, da entsteht immer mal so eine Pause. Und das ist schön. Und ich würde gerne den Menschen am Lagerfeuer so mitgeben, spür mal für dich rein, was löst denn die Pause in dir aus? Ist da vielleicht der Impuls jetzt den... Knopf zu drücken und dich wegzuklicken, weil das ist mir zu langweilig, da passiert ja nichts? Oder was bedeutet für dich Pause? Und wie viel Pause gibt es in deinem Leben und was löst es in dir aus? Was fällt dir dazu ein, Timo?
Pause. Ja, es gibt ja verschiedene Ebenen, in denen ich eine Pause setze, ob ich jetzt eine Atempause mache, ob ich eine Denkpause mache, ob ich eine körperliche Pause mache. Kann auch sein, dass ich einen Kaffee trinken gehe und das für mich eine Pause ist, obwohl ich mich mit etwas anderem fülle oder vielleicht auch gefühlt mir einen Push gebe, ja, wo ich ja weiß, dass es langfristig gesehen für mich nicht gut ist. Aber wer mich kennt, weiß, ich stehe auf richtig guten Espresso und den gebe ich mir nicht so oft. Aber ab und an, wenn ich es mache, dann genieße ich es halt komplett. Ja, es ist zwar auch eine gewisse Pause, aber es ist ja eine mentale Pause, ein Loslassen, ein Abgeben, ein Raumwechsel bedeutet ja auch eine gewisse Pause von dem Raum, in dem ich davor war. Ja, eine Pause von meiner Rolle, die ich habe, wenn ich in der Arbeit bin und eher lehre oder wenn ich halt in meine Rolle als Vater schlüpfe und halt eher Spielgefährte oder Raufgefährte bin, dann ist das auch wieder eine andere Rolle. Auch das ist eine Pause.
Ja, ich spreche da immer von Dazwischenmomenten, wenn wir von einer Situation in die nächste gehen, dass wir uns da wirklich erlauben, mal kurz innezuhalten, so dieses, war gerade hier und ich bin jetzt da. Und das ändert, also hat für mich in meinem Leben ganz viel geändert, weil ich dann in diesen Dazwischenmomenten mich auch kurz mit meinem Atem verbinde und mir sage, so, ich bin jetzt hier. Und wie oft rennen wir durchs Leben und merken gar nicht wirklich, wo wir gerade sind. Und ja, lass uns noch mal ein bisschen in das Thema reingehen, Atem und Nervensystem.
Ja, dann abtauchen. Wo tauchen wir hin, Katrin? Wo willst du hin?
Genau, diese Verbindung, also genau, danke für die Frage. Mach mal. Die Verbindung, so, was löst das in unserem Nervensystem aus, wenn wir schnell atmen? Was löst es aus, wenn wir langsam atmen, beziehungsweise Nasenatmung und Mundatmung und eben diese Pausen im Atmen?
Ich würde es von hinten aufrollen wieder. Und zwar geht es eigentlich darum zu fragen, welche Komponente schauen wir uns an? Können wir isoliert nur unsere Atmung anschauen und unsere physiologischen Prozesse? Oder gehört da nicht vielleicht auch unser mentaler Zustand dazu? Und die Frage, die du stellst, ist ganz klar auf Physiologie gerichtet. Und wenn wir das dann durchspielen und Leute es ausprobieren und deine Zuhörer und Zuhörerinnen das einfach ausprobieren und dann auf einmal merken, ja, theoretisch sollte das ja passieren, aber bei mir fühlt sich's ganz anders an. So, und dann kommt die mentale Komponente, der Zustand, in dem ich gerade bin, der Moment, mein Körper gibt mir das, was ich in Lage bin zu verarbeiten. Das heißt, es sind mehrere Komponenten, die damit dazugehören. Als grundlegende Erklärung dazu. Rein physiologisch gesehen ist eigentlich eine sag ich mal, flache, schnelle Mundatmung, sehr stark aktivierend. Also Fight and Flight, sympathische Aktivierung. Wir kommen eher in einen Modus, in dem wir so in einem Kampf- oder Fluchtmodus einfach sind. Das ist bei einer, sag ich mal, flachen Mundatmung, auch einer tiefen Mundatmung mit einer hohen Atemfrequenz, also schnell zu atmen, kommen wir in so eine Aktivierung rein. Da passieren ganz, ganz viele Prozesse auch. Adrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet, unser Körper geht einfach in diese Kampfphase rein. Ja, Skelettmuskulatur wird besser durchblutet, die inneren Organe, Verdauungstrakt wird erstmal so auf Eis gelegt. Und wenn wir hier, also ganz, wir versuchen es ganz einfach aufzubauen, ja. Wenn ich dann aber das andere Extrem nehme, eine langsame, tiefe Nasenatmung zum Beispiel zu haben, mit einer sehr niedrigen Frequenz von ungefähr 5 Atemzügen zum Beispiel pro Minute, ja, dann bin ich eher an dem Punkt, dass ich eben die regenerativen Prozesse meines Nervensystems initiiere. Mein Körper ist ruhig, Bauch horizontal Atmung, Nase ein, Nase aus, längere aus als Einatmung. Und dann komme ich relativ schnell an diesen Punkt, wo diese restaurativen, ja, deswegen bei mir auch Restorative Breathing, diese restaurativen Prozesse initiiert werden, erholend und stärkende Prozesse. Um jegliche Leistung zu bringen, ist die Erholung extrem wichtig, damit wir im Endeffekt nach diesem Art superkompensatorischen Prinzip im Endeffekt der Körper wieder anfängt, die Ressourcen so umzuverteilen und sich zu regenerieren, aufzutanken, um dann wieder eine gute Leistung erbringen zu können. Übrigens ist es nicht nur körperlich, sondern auch auf mentaler Ebene der Fall. Genau, und da passieren dann ganz viele Sachen. Unser Verdauungstrakt wird aktiviert, wir haben einen besseren Schlaf, wir stärken unser Immunsystem damit und, und.
Und wir kommen, also in diesem, das finde ich nochmal wichtig auch zu sagen, Und damit kommen wir wieder aus der physiologischen Ebene raus, dass eben je nachdem, in welchem Zustand wir uns befinden, eben aktiviert oder im regulierten Zustand, sind wir sozial zugewandt. Ne? Und wir können unser Umfeld wirklich wahrnehmen und wir können uns als Teil der Menschen fühlen, die um uns sind, wenn wir im regulierten Zustand sind. Und viele von uns atmen ja so flach, dass sie ständig in diesem Fluchtmodus sind, beziehungsweise auch umgekehrt, ne? Das bedingt sich ja auch gegenseitig. Wir sind im Fluchtmodus und atmen dadurch flach. Und dann wird das so ein Teufelskreis, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.
Also wir können uns damit einfach pushen. Wir können sowohl beim mentalen Zustand unsere Atmung beschleunigen, als auch ganz aktiv die Atmung direkt bespielen. Also wenn du jetzt sagst, okay, du siehst irgendwas, was dich schockiert und was Ängste in dir auslöst, dann wird automatisch deine Atmung sich anpassen und sich regulieren. Regulieren bedeutet aber in dem Fall sich aktivieren, also anpassen auf die Situation.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel sagen, es ist alles entspannt und wir fangen dann aber unsere Atmung an, hoch zu aktivieren, auch dann können wir in Modi hineinkommen, die auf körperlicher Ebene genau das in uns auslösen.
Ja. Ja, ich hatte dir ja bei unserem Vorgespräch kurz gesagt, dass ich Atmung auch nutze, wenn ich mit den Menschen bei den Pferden bin. Und da passieren auch echte Wunder, wenn du in einer Pferdeherde stehst und Pferde regulieren uns, also Tiere regulieren uns ja sowieso oder co-regulieren uns. Und wenn wir in dieser Herde stehen und dann sehe ich Menschen so häufig, ne, die kommen und sind noch so völlig aktiviert und dann stehen sie da und die Pferde schnauben und entspannen den Menschen, der da in der Mitte steht. Und dann lade ich die Menschen ein und sage, jetzt guck mal, was passiert denn gerade mit deiner Atmung? Und dann merken die Atmung ist jetzt viel tiefer, geht viel mehr in meinen Bauch. Und dann auf einmal kann ich die Tiere, die mich umgeben, auch wirklich spüren. Und das zeigt auch, was für ein Wunder das ist und wie das alles zusammenspielt und eben auch, wie du ja sagtest, der mentale Zustand, der da so sehr reinspielt. Wie fühle ich mich in mir mit meinem Atmen, mit meinem Körper und was nehme ich dann wahr? Und da, das ändert eben alles, ne?
Ist so ein bisschen so ein Kreislauf vom Außen nach innen, um wiederum im Außen ankommen zu können. Also je mehr ich bei mir bin, desto mehr bin ich auch bei anderen. Auch in diesem sozialen Kontext, ja. Auch in meiner Umgebung. Wenn ich bei mir bin, dann kann ich auch für andere da sein. Wenn ich aber nur bei anderen bin und gar nicht bei mir, dann brenne ich irgendwann aus.
Ja, genau. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Satz. Und Timo, wenn es jetzt noch eine Sache gibt, die du ans Lagerfeuer geben möchtest, eine Sache, die die Menschen unbedingt wissen sollten, was wäre das?
Stille genießen, die innere Stille genießen. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, was wir vielleicht auch im Kontext von so einem Lagerfeuer für uns mitnehmen können. Sitzen, schauen, diese innere Stille genießen und diese Stille, die entsteht, nicht unbedingt gleich wieder füllen zu wollen, sondern sie einfach mal so zu nehmen, wie sie ist.
Schön. Ja, das ist schön. Da wird es auch ganz still in mir. Timo, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses schöne Gespräch und danke, dass du so viel geteilt hast.
Sehr gerne.
Und ich werde alles verlinken, was es so zu verlinken gibt zu dir, damit die Menschen dich finden. Und danke für das schöne Buch. Wie gesagt, ich hab's schon.
Ja,
Und
es
ich,
kam schon an.
ja, es kam schon an und ich freue mich drauf, es zu lesen. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Frankreich
Danke
und
dir.
hoffe, dass wir uns bald wiedersehen bei deiner
Bestimmt.
Atempause. Ja,
Danke dir für die
alles
Einladung,
Liebe.
Kathrin. Danke dir.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest. Und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir. Deine Katrin.